Click and Rush Episode Nummer 15. Ich bin @UliHebel auf Twitter.
Ich bin @JoachimHebel.
Bevor der Podcast für diese Woche losgeht, ein Hinweis in nicht so ganz eigener Sache. Unsere Kollektion Nummer 2 mit Kleinigkeit ist online. Ihr könnt diese kaufen, erwerben und das Gute ist daran, ihr tut nicht nur euch etwas Gutes oder jemanden, den ihr vielleicht zu Weihnachten beschenken wollt, das ist nämlich das ganz Nette dran, sondern ihr spendet automatisch in Richtung Global United. Sind unsere Mittelsmänner. Das ist ein Verein, der gegründet worden ist von Lutz Pfannenstiel. Freddy Bobic hilft unter anderem im Aufsichtsrat und Rainer Hahn ist da unser Kontaktmann nach Südafrika. Wir haben 2, 3 genauere Projekte im Auge, je nachdem, wie viel wir zusammenbekommen, werden wir euch das aber schnellstmöglich mitteilen. Das heißt, wenn ihr an Weihnachten jemandem etwas schenken möchtet und zeitgleich eben noch bedürftigen Kindern helfen wollt, dann seid ihr damit wunderbar aufgehoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich euch sage oder ob ihr das wollt oder nicht wollt, aber das ist was ich mir überlegt habe. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, schreiben, macht vielleicht einen Screenshot, wenn ihr was gekauft habt und dann würden wir euch eine persönliche Botschaft zukommen lassen, sei es jetzt Weihnachtsgrüße oder einfach ein Danke. Wenn ihr das möchtet, dann schickt uns einfach einen Screenshot, irgendwas, dass wir sehen, dass ihr was gekauft habt und dann würden wir euch, oder könnt ihr ja aussuchen, von wem ihr das dann gerne haben mögt, eine Botschaft zuschicken. Das wäre unser Vorschlag, weil wir auch irgendwie Dank spenden wollen, wenn ihr spendet, was eine gute Sache ist. Wir verdienen nichts an dieser Kollektion, auch Kleinigkeit verdient keinen Cent an dieser Kollektion. Es geht ausschließlich darum, dass wir was Gutes tun und zeitgleich setzen wir noch ein Zeichen, das glaube ich dieser Tage ganz, ganz wichtig ist. Black Lives Matter steht im Vordergrund. Ihr könnt euch 5 Spieler aus den 5 großen Premier League Vereinen aussuchen, die entsprechende Geste machen, so wie ihr es kennt, auf dem Knie von vor den Premier League Spielen, die dankbarerweise ja immer noch gemacht wird und in alle Welt geschickt wird. Also das Ganze auf kleinigkeit.de und dann könnt ihr auf Collabs gehen, das ist oben im Reiter und dann findet ihr Click and Rush und dann gibt es die Edition, die gekennzeichnet ist mit BLM. Es gibt auch die standardisierte, ganz normale Kollektion nach wie vor, die könnt ihr auch erwerben, aber die BLM-Kollektion ist diejenige, von der aus dann in eurem Namen mehr oder weniger gespendet wird und ihr habt aber keinen Nachteil davon, sondern das ist dann einfach unser Problem, dass wir das entsprechend umverteilen. Gute Sache, glaube ich. Und wenn jemand wirklich noch nicht weiß, was er Fußballanhängerin oder Fußballanhänger seines Vertrauens schenken möchte zu Weihnachten, was Gutes tun, zeitgleich, dann ist das, glaube ich, eine ganz nette Möglichkeit, das zu machen und zeitgleich Flagge zu bekennen. So, also da wären wir euch sehr dankbar. Wie gesagt, vergesst es, wenn ihr das blöd findet. Ansonsten schickt uns gerne über die bekannten Kanäle einfach einen Screenshot oder eben irgendeinen Beweis und dann werden wir uns in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen, zum Beispiel eben mit einer Botschaft, wenn ihr das cool findet. So, dann lass uns direkt reingehen. Wir sind ja schon auch in einer englischen Woche. Passenderweise, wenn ihr das Ganze hört, geht's ja schon weiter los mit Spielen oder eben auch nicht. Ich glaube, das verlangt dann fast die Aktualität der Ereignisse, dass wir da ganz kurz drauf eingehen. Also Aufnahmezeitpunkt ist der Dienstag, so wie auch der Podcast am Dienstag kommt. Und an jenem Dienstag hast du schon mal unverhofft sozusagen frei. Grund ist eine weitere Spielabsage in der Premier League, ziemlich kurzfristig in dem Fall.
Ja, genau. Also bei Manchester United ist abgesagt worden, das Spiel gegen Brentford. Ich war schon mitten in der Vorbereitung, hatte ja am Sonntag schon Glück, in Anführungszeichen eben nicht. Aber ja, zu viele Corona-Fälle in der Mannschaft bei Manchester United, deswegen ja so auch im Umfeld ein paar Dinge, dass eben das Spiel abgesagt worden ist. Ich hatte ehrlich gesagt schon damit gerechnet, als es dann irgendwie am Sonntag schon durchgeklungen ist, dass da Probleme gab. Victor Lindelöf, der ja schon Probleme hatte eben mit der Atmung, was dann eben angeblich kein Corona gewesen sein soll, aber trotzdem gab es eben einen Corona-Ausbruch und ja, dementsprechend war mir klar, dass dieses Spiel abgesagt werden würde. Ich finde es auch ehrlich gesagt absolut richtig, das so zu tun. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ich habe halt jetzt schon Angst, nicht jetzt um mich, ja, dass wir jetzt da Spiele verpassen oder so, aber ich habe echt Angst, dass da vielleicht wieder irgendwann mal so eine Unterbrechung eingestreut wird von der Liga, weil gerade natürlich jetzt um Weihnachten wird es mit Sicherheit eher mehr werden als weniger. Und dann ja, kann es schon gut sein, dass die Liga einfach irgendwann mal da jetzt den Stock in die Speichen wirft und sagt, so, das reicht jetzt. Und wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ja sortieren und sondieren. Und das kann schon sein, davor habe ich ehrlich gesagt eher Angst als vor einzelnen Spielen. Das kann halt immer mal passieren. Das hätte auch aus anderen Gründen passieren können. Aber ist halt jetzt so gekommen. Und ja, ich hoffe, dass wirklich, das ist das Wichtigste, allen Leuten gut geht, dass da nichts zurückbleibt. Und ja, so ein Spiel verkraften wir schon mal. Trotzdem natürlich, ja, wir waren schon mitten in der Vorbereitung, hätten uns darauf drauf gefreut, aber ist halt jetzt so und kann man nicht ändern. Und wie gesagt, Hauptsache es geht allen Leuten gut.
Ja, Tottenham am Sonntag abgesagt worden aus anderen Gründen. Aus gleichen Gründen, ja, sorry, genau, das davor war Wintereinbruch, da hat es sich auch schon mal erwischt. Und dann Tottenham ist ja auch dann, das ist ja die Farce an sich, dass wohl kein Spieltermin gefunden worden ist und die dann kampflos sozusagen am grünen Tisch in Anführungszeichen verloren haben in der UEFA Conference League und jetzt ausgeschieden sind tatsächlich. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und jetzt eben Manchester United, selbes Spiel, aber ich glaube, das ist auch weltweit überall gleich, dass einfach Omikron vor allen Dingen jetzt wieder um sich greift und wir alle nochmal vorsichtig sein müssen. Ab dem 15.12. in der Premier League gibt es auch, was das Publikum betrifft, Neuerungen, die jetzt, wenn man jetzt aus Deutschland betrachtet, nicht so neu sind, weil einfach nur, sprich der Dienstagspieltag ist noch nicht davon besprochen, was auch erstaunlich lustig ist, aber ab dem 15.12. gilt es, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin muss den Nachweis einer Doppelimpfung vorzeigen, um ins Stadion zu dürfen oder aber einen negativen Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Also auch da gibt es schon im deutschsprachigen Raum teilweise weniger Spielraum, was jetzt die Testung betrifft als solche. Und das Ganze gilt in UK ab Sportevents mit 10.000 plus Zusehern oder Zuseherinnen. Also da will man jetzt, das Plan B nennt sich das Ganze, ist die Initiative des Staates, um das Ganze irgendwie weiter einzudämmen. Und dann gibt es jetzt nochmal unterschiedliche logistische Anforderungen für sämtliche Teams. Deshalb gab es diesen leichten Vorlauf auch, damit man diese eben hat anpassen können. Also sprich, werden dann Stewards geschult, es braucht dann extra Stewards auch, werden die geschult, wie werden die geschult, dass die dann entsprechend auch die Zertifikate abnehmen können oder überhaupt als richtig oder nicht richtig einstufen können. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie Brighton, die haben extra trainiert, ihre Stewards, damit das alles machbar ist. Tottenham, Chelsea, Brighton fordern einen Covid-Pass als Pflicht, aber das muss jeder Verein für sich selbst lösen. Da gibt es also keine generalisierte Forderung der Premier League, was immer wieder auch betont wird, jetzt nicht nur auch von der Premier League als solche, sondern auch von Reportern, Reporterinnen, die darüber berichten, dass sie die Liga wirklich sich sehr, sehr stark Mühe gibt, in irgendeiner Weise logistisch oder auch, wenn es jetzt einfach nur um Arbeitskraft geht, zu unterstützen. Das kostet ja logischerweise alles auch Geld, aber, und so ähnlich hast du ja schon angedeutet, die Angst oder die, weiß ich, Angst, aber Befürchtung, dass natürlich weitere Spiele abgesagt werden müssen, die ist halt so, weil Spieler sind ganz normal Menschen wie andere auch und sind im Zweifel auch noch etwas länger und öfter unterwegs und kommen dann natürlich auch mit mehr Leuten zusammen, als das normale Bürger, Bürgerinnen tun. Aber es ist im Moment zumindest nicht geplant, weder zu verschieben, noch auch Zuschauer abzuziehen oder Zuschauerkontingente einzuziehen, dass man sagt, okay, was weiß ich, nur 50-prozentige Kapazität. Das erstaunt mich durchaus auch, aber es wird halt in England wie selbstverständlich mit Geld argumentiert und mit Verlusten, die Premier League Vereine sowieso schon gemacht haben, und die möchte man ihnen nicht weiter zumuten, dann müssen wir das vielleicht auch einfach als solches hinnehmen. Aber wir sitzen dann ja auch da unterm Strich und nehmen diese Nachrichten entgegen. Also ganz viel passiert auch gar nicht mehr in mir und irgendwie, wie du sagst, hofft man auch nur. Also bei Lindelöf hat man jetzt auch von Rangnick gelesen, dass der nicht so, dass der durchaus auch angefasst ist davon, logischerweise. Wieder ein komisches Gefühl. Es ist wieder super, super nahe, habe ich das. Also wie vor einem Jahr um die Zeit, da sind wir auch hier gesessen, haben das Gleiche gesagt, aber es ist echt nah.
Ja, vor allem, weil man irgendwie das Gefühl hatte, dass in England, ich weiß nicht, ich hatte in England, irgendwie war das gar kein Thema mehr. In Deutschland ja eher, da war das immer so wabernd, weil man es ja auch über die Medien dann mitbekommt, was so in Polit-Talks oder sowas oder in Zeitungen besprochen wird. In England hast du immer das Gefühl gehabt, die spielen einfach Fußball und das Stadion ist voll und es passt alles. Und das ist halt jetzt einfach klar und deutlich der Fall, dass das nicht mehr so ist. Sondern man sieht eben, dass das Ganze wieder näher kommt, auch in England. Und das mit den Stadien wird dort auch nochmal Thema werden, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass dort mit Sicherheit dann auch nochmal vielleicht sogar ein bisschen härter durchgegriffen wird und vielleicht mal wieder die Fans reduziert werden oder ganz ausgeschlossen werden. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es irgendwann auch mal kommt, weil ich meine, in Deutschland hat es auch am Anfang geheißen, ja, nur mit Tests, und dann hat es in Bayern doch den einen oder anderen Fall gegeben oder beziehungsweise jetzt ganz den Fall, dass gar kein Zuschauer mehr kommen kann. Deswegen, ich bin da mir noch nicht sicher, ob das nicht auch noch wieder kassiert wird. Bin ich mir fast sicher, dass es kommen wird. Aber ich will nichts heraufbeschwören.
keine Maskenpflicht auch weiterhin, weil es ja ein Freiluft-Event ist. Aber gut, das müssen die auch alles, also ich glaube, die Zeit, in der wir virologische Empfehlungen aussprechen, die gab es nie und die wird jetzt auch nicht kommen. Deswegen lass uns das Thema vielleicht einfach so abschließen. Wir wollten es euch noch mal transportieren. Es ändert sich also für die englischen Fans schon einiges im Vergleich jetzt, aber es ist ziemlich vergleichbar mit dem, was in Deutschland so passiert. Nur, dass da andere Vorsichten gegeben sind sozusagen. Und ich meine, grundsätzlich ist ja auch in England der Impfstatus ziemlich gleich, aber die genesenen Anzahl ist halt deutlich höher. Deswegen mag das Risiko vielleicht auch dann gehen, aber auch das ist wahnsinnig gefährliches Halbwissen, was ich euch da sage. Und da gehen wir vielleicht einfach weg von diesem Thema, gehen in die andere Aktualität, die gestern, also vom Zeitpunkt der Aufnahme aus am Montag, die Champions-League-Auslosung stattgefunden hat. Das ist ja durchaus tangierend für uns als englischen Podcast. Es hat zwei Runden gebraucht, um dann letztlich eine richtige Auslosung auf die Beine zu stellen. Grund war, dass ein Softwarefehler, sagt UEFA, das ist der ganz offizielle Grund, zwei Mannschaften zueinander gelost haben, die sich aber schon in der Gruppe getroffen haben, Manchester United und Villarreal. Und deshalb ist es so, dass einfach nochmal ausgelost werden musste. Und ich möchte jetzt, glaube ich, Runde 1 der Auslosung lassen wir einfach mal so sein, weil wir müssen jetzt nicht über Eventualitäten reden, ob das gut oder schlecht gewesen wäre, sondern wir gucken uns die Partien an, die jetzt wirklich gelost sind. Aus englischer Sicht heißen die Sporting Lissabon gegen Manchester City, Chelsea hat Lille gezogen, Atletico Madrid gegen Manchester United und Liverpool gegen Inter. Lass uns vielleicht mal ganz oben anfangen, weil ich glaube, das ist eine sehr klare Sache, außer du hast jetzt Sporting als großen Favoriten gegen City.
Ich habe kein Team als klaren Favoriten gegen City, deswegen würde ich da jetzt einfach mal klar sagen, dass City das macht, also bin ich mir fast sicher, also ja, würde ich fast wetten. Was war das erste los gewesen? Wäre das erste los gewesen?
Auch nichts, gar nicht mehr. Ich glaube auch nichts Schwieriges.
Ja, aber nicht mehr so, ja, aber das ist, bin ich mir fast sicher, dass ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm, aber bin ich mir fast sicher, dass City das macht.
Also ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig über das Verhalten von Sporting dozieren. Ich habe das immer am Rande mitbekommen, dass sie Dortmund schwierige Spiele geliefert haben. Und ich gehe davon aus, dass Guardiola, weil er ja eh so ein Faible hat für Portugal, das aber schon ganz gut kennt. Nichtsdestotrotz kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Beim zweiten Spiel Chelsea gegen Lille, also Lille habe ich dann gegen Wolfsburg kommentiert in der Champions League. Also das ist nichts Besonderes. Die haben ihre Probleme momentan in der Liga. Die haben ja auch eine komplett irre Umstrukturierung seit Dezember letzten Jahres am Laufen, was Besitzerschaft betrifft und dann die komplette Art und Weise, wie die den Verein führen. Und haben die Gruppe gewonnen. Das ist halt so bitter, dass du ausgerechnet dann auf den mit Abstand stärksten Gruppenzweiten triffst in Chelsea. Die glaube ich, jeder wollte diesem Team aus dem Weg gehen. Lille hat es nicht geschafft. Würde mich arg wundern, wenn Chelsea da nicht recht simpel durchmarschiert.
Ja, also gehe ich auch davon aus, wobei, da werden wir ja gleich dann auch drauf kommen, die schon momentan auch ihre Probleme haben. Also ich habe das Spiel gemacht gegen Zenit St. Petersburg. Also die sind momentan auch nicht bei 100%. Dementsprechend, also ich sehe das nicht so eine Geschichte, wo man jetzt sagt, das wird ein Start-Zielsieg, aber sie werden weiterkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube sogar, dass es ein Start-Zielsieg wird, um es zu befloskeln. Atletico gegen Manchester United. Ich weiß mit beiden gerade nicht viel anzufangen, wenn ich ehrlich bin. Also Atletico hat seine Probleme, aber United hat sie zum Stand jetzt auch noch. Ich meine, wir werden dann Ende Februar mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Manchester United schon sehen, weil bis zu dem Zeitpunkt, also klar, die Premier League Winterpause in Anführungszeichen, die Mini eingezäumte, wird jetzt wahrscheinlich den Spielverschiebungen zum Opfer fallen. Können wir also vorstellen, dass es eben nicht diese 10, 11, 12, 14 Tage, was auch immer dann bei den Teams da sind, sein wird. Also gerade bei United, weil ja das Spiel jetzt für Dienstag abgesagt ist. Nichtsdestotrotz würde ich denken, dass Rangnick mal mehrere klarere Einheiten bekommt, in denen er Dinge erarbeiten kann und wenn es nur per Videoscouting nach den Sitzungen ist. Also ich würde denken, dass wir ein anderes Manchester United erleben, aber die Sache ist nicht ganz unknifflig.
Ja, momentan, ich habe es jetzt wirklich ja die ersten beiden Rangnick-Spiele gemacht. Also das ist defensiv soweit okay, mehr auch nicht. Diese beiden weißen Westen sehen besser aus, als sie dann letztendlich waren, weil die hätten auch Gegentore kassieren können. Gut, das kannst du in jedem Spiel, schon logisch, aber die waren nah dran. Und in der Offensive, ja, machen sie so die ersten leichten Schritte, aber jetzt auch nicht, also recht viel mehr Muster sage ich jetzt auch, habe ich auch nicht gesehen. Deswegen, ja, auch da, wie du sagst, und Atletico, eine Mannschaft, die, also sagen wir mal so, unter Ole Gunnar Solskjaer hätte ich gesagt, das ist genau die Mannschaft, die Manchester United jetzt nicht braucht. Eine Mannschaft, die das Potenzial hat, giftig zu sein, das Potenzial hat, nervig zu sein und vielleicht Fehler ausnutzt. Das sind sie momentan nicht, die wirken nicht so scharf wie zuletzt, aber die haben das Potenzial, United schon weh zu tun, sagen wir es so.
Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, United, also das hochgerechnete United unter Rangnick, eventuell genau das, was Atletico aber gerne hätte. Ein Team, nämlich das zumindest mal phasenweise mitläuft, sozusagen. Also wenn man davon ausgeht, dass das Team Manchester United sich so weiterentwickelt. Aber nicht ganz so einfach. Und das letzte Spiel mit englischem Vertreter ist eins, wo ich auch, da tue ich mich auch sehr schwer. Also auf der einen Seite würde ich denken, dass Liverpool ganz viele richtige Schritte macht, aber Inter ist immer auch irgendwie gefährlich. Und die sind unter Simone Inzaghi wohl auch in der Serie A ganz gut, ohne dass ich mich da jetzt vollständig auskennen würde drüber. Aber auch nicht so klar wie die ersten beiden. Also wir müssen, also das ist ja der Tod und der Bankrott eines jeden Journalisten, wenn er nach einem Tipp fragt, aber ich will trotzdem Tipp.
Also ich habe Liverpool ja sehr oft gemacht, gerade in der Champions League, glaube ich, habe ich 4 von 6 gemacht. Die haben nach wie vor halt einfach ein Problem in der Defensive. Also die verteidigen, so sagt Klopp, über 90% des Spiels gut, aber machen dann 2 Dinge, die meistens zum Gegentor führen. Deswegen, ich glaube nicht, dass das ein 1-0-Sieg wird, sondern das wird wahrscheinlich so ein 2-1 oder sowas in Richtung werden. Dann muss man schauen, wie das Rückspiel ausgeht oder sowas, aber ich glaube schon, dass Liverpool es macht. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, dass die ohne Gegentor da durchkommen. Das kann schon, ich meine, die haben gegen AC Mailand 2 Gegentore kassiert. Das kann schon dann auch mal nach hinten losgehen, wenn sie sich nicht konzentrieren. Da müssen sie wirklich dran arbeiten, dass sie dort ein bisschen besser werden. Zuletzt war es der Fall, ist besser geworden, aber das ist noch nicht bei 100%. Also ich glaube, dass die Offensive, über die brauchen wir nicht diskutieren. Die ist weit besser als sogar, was die Werte betrifft, als in den Meister- bzw. Champions League Saisons. Aber in der Defensive habe ich schon noch meine Sorgen. Das heißt, ich glaube, dass Inter schießt ein Tor. Da sind wir uns mal sicher.
Ja, würde ich auch denken. Also das sind die 2 Teams, wo ich mir nicht so sicher bin, ob es Liverpool und United packen. Ich würde aber sagen,
Liverpool
am Ende sage ich, dass 4 von 4 im Viertelfinale landen. Glaube ich.
Glaube ich auch, ja. Also Liverpool wird es machen, aber halt es wird nicht deutlich. Also ich glaube nicht, dass das so ein 4-0 wird. Das würde mich sehr wundern. Also kann sein, aber würde mich wundern.
Dann lass uns komplett in die Aktualität wechseln und eine Meldung, die jetzt gerade aufgeploppt ist, mit reinnehmen in den Podcast. Das ist ja das Schöne daran, dass wir es machen können. Aubameyang am Wochenende nicht im Kader gestanden aus disziplinarischen Gründen, so hat es Mikel Arteta in aller Kürze erklärt. Jetzt aber, ich glaube, man muss einen Paukenschlag sagen als guter Sportjournalist. Jetzt gab es den Paukenschlag oder den Knall oder irgendwas Lautes auf jeden Fall. Ist er nicht mehr Kapitän. Offiziell die Kapitänsbinde entzogen. Hintergrund ist eben der letzte Disziplinarverstoß in der Woche. Und das Statement von Arsenal geht wie folgt dazu. Man erwarte von all seinen Spielern, im Speziellen aber vom Kapitän, sich an die Regeln und Standards zu halten, die man gemeinsam aufgestellt hat und denen man gemeinsam zugestimmt hat. Das ist das offizielle Statement von Arsenal zu der ganzen Sache. Was heißt das jetzt genau? Also woher kommt das plötzlich?
Ja, also die Geschichte ist, ich habe das gestern gelesen, er wurde aus dem Kader rausgeworfen, weil er durfte seine Mama, die ja momentan krank ist, in Frankreich besuchen und kam aber einen Tag zu spät. Also er kam einen Tag später als ausgemacht und das war der Grund. Das ist jetzt offiziell noch nicht so, das haben ein paar Boulevardmedien so rausgefunden. Arsenal hat sich dazu noch nicht gesprochen, aber das muss jetzt so der Grund sein. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite kann man das verstehen, auf der anderen Seite kann man Aubameyang vielleicht auch irgendwo verstehen. Ich haben da beide mit Sicherheit Punkte. Aber ich glaube, dass, also erstens mal, er ist sportlich nicht bei 100% momentan. Das hat man ja gemerkt. Er wurde rausgenommen er wurde den letzten Spieler schon rausgenommen. Das wir gemacht haben, gegen Everton war er schon auf der Bank, einfach aus sportlichen Gründen und jetzt aus disziplinaren Gründen. Das ist also momentan so eine Sache. Ich glaube, dass er momentan, also dass Arteta momentan mit Aubameyang nicht hundertprozentig zufrieden ist. Deswegen, glaube ich, traut er sich das. Und er muss natürlich auch ein Zeichen setzen. Er kann sowas gerade in so einer jungen Mannschaft, ja, jüngster Kader der Liga, nicht einreißen lassen. Und deswegen, glaube ich, wird er dort einfach streng sein. Muss er auch. Ich glaube auch, das ist auch die Pep-Schule, ja, dass er dort wirklich sagt, hey, ich darf hier das gar nicht anfangen. Die müssen alle verstehen, so geht's nicht. Und wenn Aubameyang momentan sportlich sowieso nicht gesetzt wäre, fällt es ihm natürlich leicht zu sagen, jetzt pass mal auf, mein Exempel statuiere ich jetzt an dem. Das hat mein Trainer damals immer zu mir gesagt, das Erste, was mir gesagt worden ist als Trainer, ist, komm zu einem Verein, such dir ein schwaches Glied und eliminiere es. Weil dann sagen die Leute, mit dem, das ist hart. Und momentan kann es bei Aubameyang eben machen, weil er sowieso nur auf der Bank sitzen würde. Wenn das jetzt Smith Rowe gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, oder bei Bukayo Saka, ob er genauso durchgegriffen hätte. Das ist natürlich der Punkt ist, er ist Kapitän und er muss ein Vorbild sein, er muss vorangehen. Das hat er auf dem Feld eigentlich immer ganz gut gemacht. Zuletzt war er in der Pressinglinie immer der Erste, der draufgegangen ist und hat das wirklich echt gut gemacht, teilweise sogar alleine ohne die anderen, wo er mir fast ein bisschen leid getan hat. Aber so abseits des Feldes, muss man halt sagen, hat er halt immer wieder solche Geschichten gehabt. Ist ja nicht das erste Mal, dass er da an ihn rasselt. Wir erinnern uns auch an die Geschichte mit Xhaka. Also Kapitänsgeschichten, also das heißt, die gibt's bei Arsenal momentan. Wenn dort eben durchgegriffen wird, muss da auch durchgegriffen werden. Es ist nicht das erste Mal, es war die Geschichte mit, glaube ich, war schon mal mit der Mutter, glaube ich, wo er doch zu spät gekommen ist oder wo doch irgendwie er aus dem Kader raus war.
Ja, aber auch in Dortmund meine ich schon mal so ähnlich.
Genau, also das heißt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er sich was hat dort zu Schulden kommen lassen. Dieses Zeichen möchtest du setzen, du brauchst langfristig, ja, wahrscheinlich wirst du merken, sowieso einen anderen Kapitän, dann kannst du es halt jetzt einfach gut verpacken, in Anführungszeichen. Ich glaube, da sind einfach viele Dinge zusammengekommen und ja, mal auf der anderen Seite Aubameyang, wenn natürlich die Mutter dort krank liegt, dass du natürlich sagst, ich flieg dahin, kann ich nachvollziehen. Ob du zu spät kommen musst, ist dann wieder eine andere Geschichte. Wenn du Fußballprofi bist, dann wird dann wieder der eine oder andere sagen, ja, der ist Millionär, der muss ja und so. Das ist einfach momentan, finde ich, eine schwierige Gemengelage, in der Aubameyang da steckt. Aber ja, ich kann Arteta schon verstehen, dass er sagt, ich zieh's durch.
Aber jetzt pass mal auf, also das ist ja nicht das erste Mal, dass er zu spät kommt. Und in anderen Phasen ist ihm das verziehen worden. Also das verstehe ich nicht so ganz. Und da war er auch schon Kapitän. Und man muss ja schon sagen, das haben wir ja auch an anderer Stelle, unter anderem dann bei unserem gemeinsamen Kommentar ja besprochen, dass das war das erste Spiel, in dem er dann plötzlich nicht mehr gesetzt war, obwohl er vorher nur in Anführungszeichen verteidigt hat, also sich sportlich, sagen wir mal, reif entwickelt hat, aber nicht gut in Form war. Dann hat er ihn gegen Everton erstmals draußen gelassen. Das war ja jetzt dann erst das zweite Spiel seither. Das heißt, man kann ja gar nicht sagen, hätte der wieder gespielt oder nicht gespielt. Also und die Verfehlungen, die gab es ja vorher auch mit Unpünktlichkeiten. Also sprich, abseits des Platzes gewisse Verfehlungen oder gewisse Disziplinlosigkeiten, weil es eben auf dem Platz dann zumindest gestimmt hat und die Mannschaft das dann so weit getragen hat. Also ich glaube schon wieder, dass das diese wie soll man sagen, die Rücksichtslosigkeit Artetas zeigt, das gibt's ja, die hat sich nur geändert, diese Art und Weise, wie er seine Mannschaft auswählt, weil er zum Beispiel Lacazette begnadigt hat oder so, der an sich aus irgendwelchen Gründen raus war einfach. Also er wählt sich die aus, die mit ihm gehen und hält die ganz weit von sich, an die er nicht glaubt. Und ich würde schon denken, dass das auch in diese Richtung geht. Das hat er sich jetzt ein paar Wochen angeschaut und sich gedacht, Moment mal, das entwickelt sich alles in die falsche Richtung und dann setze ich jetzt hier dieses Zeichen. Und also gerade auch bei Aubameyang, das haben wir ja dann auch in dem Spiel nochmal festgestellt, ist vielleicht auch gar nicht 100% der Typ, den er gerade braucht für dieses System, das ja an sich funktioniert. Und genau an dem Punkt glaube ich, dass Arteta Sachen macht.
Ja, und vor allem eine Sache haben wir letztes Jahr gelernt. Er wurde lange kritisiert dafür, dass er den Alten die Treue gehalten hat. Also zum Beispiel beim Willian, einem David Luiz, den er sehr lange spielen lassen und hat denen sehr lange die Chance gegeben. Gerade Willian, den wollten ja Ewigkeiten alle raushaben in der ersten Hinserie schon. Und er hat lange an ihm festgehalten. Nur der Punkt war, er hat am Anfang so das Gefühl gehabt, okay, er braucht ein paar Erfahrene. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo er gesagt hat, so jetzt reicht's, ich nehme die beiden jetzt raus und versuch's mit Jungen und das hat besser funktioniert. Jetzt ist es, glaube ich, das Bild wieder. Er merkt, dass diese jungen Spieler momentan dieser Mannschaft mehr verleihen als die alten, in Anführungszeichen, also als ein Aubameyang, der aus welchen Gründen auch immer, momentan eher eine Bremse im Spiel ist, weil er einfach, ich habe mit einem Premier League Scout lange auch über ihn gesprochen, der eben gesagt hat, dass das Problem ist, ihn als zentral, also wenn du ihn auf den Außen nimmst, das reicht, da ist er oftmals im ersten Kontakt einfach zu schlampig, nimmt die Bälle nicht sauber genug mit und ist auch nicht der große Dribbler, sondern er braucht das Tempo, um reinzukommen, er muss geschickt werden, und das ist das Problem, wenn der Gegner tief steht, kannst du ihm den Ball nicht auf Außen geben, weil er kann damit eigentlich wenig anfangen oder er macht draus wenig. Wenn er aber der Mittelstürmer ist, ist er überhaupt kein Anker, weil du kannst ihn mit dem Rücken zum Tor, ist der erste Kontakt nicht gut genug, dass du ihm jetzt mit dem Rücken zum Tor den Ball geben kannst und er macht was draus. Das heißt, du musst ihn eigentlich so als jemanden setzen, der um einen anderen Spieler herum schwirrt und vielleicht mal in Lücke geschickt wird. Vielleicht mit der Doppelspitze. Und das ist das große Problem, dass Arsenal momentan nicht spielen will. Das heißt, er braucht ihn so sportlich momentan sowieso nicht. Das heißt, eben diese Punkte, die zusammenkommen. Erstens natürlich, er merkt momentan, er passt spielerisch nicht rein. Dann kommt natürlich dazu, ja, der hat Chancen vergeben, wo du ja wirklich sagst, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, das ich gemacht habe. War das gegen Watford oder so? Wo er doch wirklich es war gegen Newcastle, als er alleine vom Pfosten steht und den Ball einfach am Tor da vorbeischiebt. Also der hat momentan einfach wirklich sehr, sehr viel unglückliche Situationen gehabt. Dann merkt Arteta, dass eben die Jungen momentan besser fliegen. Und dass die irgendwie dem Team mehr Dynamik geben und vielleicht auch nicht alles hundertprozentig stimmt, aber aus anderen Gründen, vielleicht mangelnde Erfahrung oder vielleicht einfach noch nicht diese Konstanz in der Situation, aber Aubameyang ist halt jemand, der dann natürlich auch schon ein gewisses Alter hat und so, und ich glaube, dass es diese Mischung der ganzen Dinge ist, so quasi, hey, ich gebe mal wieder den Jungen die Chance, weil die haben es momentan einfach verdient, er hat es momentan nicht verdient, weil ich muss ihn sowieso rausnehmen, weil er vergibt momentan einfach viel zu viele Chancen, plus eben dann noch sein Fehlverhalten, das dazukommt, und vielleicht, wer weiß es, so wie Arsenal momentan tickt, ja, das spielt ja alles in eine gewisse Richtung. Wir wollen eher die Jungen aufbauen, wir wollen eher so wieder ausbilden. Kann schon sein, dass das vielleicht auch ein Zeichen ist in Richtung Barcelona, nehmt uns doch den im Winter ab, haben wir ein bisschen was von der Payroll runter, und dann können wir vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler nochmal verpflichten. Also es gibt, glaube ich, so ein paar so Geschichten, die zusammenspielen bei Aubameyang momentan. Mich würde persönlich interessieren, was die Mannschaft draus macht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, der Typ in der Mannschaft schon angesehen ist. Also wenn man jetzt sieht, die Instagram-Geschichten und so können ja auch immer fake sein, brauchen wir nicht reden, oder zumindest gestellt sein, ja, aber der ist dort schon angenommen von der Mannschaft. Ich glaube, das ist auch ein cooler Typ so, ich glaube, die mögen den alle, das ist ein witziger Typ, das ist ein bunter Vogel, ich glaube, die mögen den schon alle irgendwie im Verein. Deswegen, ich glaube, was das mit der Mannschaft macht, würde mich nochmal interessieren, ob die jetzt sagen, Aubameyang hat das verdient, so behandelt zu werden, oder ob die vielleicht sogar sagen, ja, lass doch unseren Ober, so ist er halt. Das würde mich interessieren, wie die reagieren.
Ja, letztlich machen wir uns nichts vor, ist alles wegen All or Nothing passiert, damit das einfach besser wird. Ich habe es schon vorher ganz kurz mal gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist und dass das im Januarfenster auch eine Rolle spielt, all das. Und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Arsenal schon auch versteht, die müssen ein paar Leute von der Payroll bekommen, so wie Özil und so in den Jahren zuvor. Ich glaube, das hängt zusammen. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Also das ist nicht eine isoliert zu betrachtende Sache, würde ich denken. Genau, aber da unterhalten wir uns dann drüber, wenn es soweit ist. Lass uns einmal weitergehen in der Hackordnung. Ganz kurze Meldungen, die wir einfach einmal abgreifen. Sterling 100. Premier League Tor gemacht als 32. Spieler und der Jüngste, dem das gelungen ist, 27 Jahre, 3 Tage alt. Komischer Strafstoß, den er verwandelt hat. Kurz davor hat sich Jonathan Moss schon mal Wolverhamptons ganzen Zorn zugezogen mit einem, sagen wir, zumindest diskutablen Platzverweis. City steht jetzt bei 32 Siegen in 40 Premier League Spielen im Kalenderjahr 21. Ein weiterer fehlt und dann haben wir den Rekord von 82 von Liverpool geknackt in Sachen Erstligasiegen in einem Kalenderjahr. Also City ist weiterhin auf Rekordjagd, nur dass ihr das einmal gehört habt. Und dann gibt's die eine Meldung, die wir, glaube ich, auch recht schnell abgrasen können, die aber zumindest genannt werden sollte, weil der Spielername natürlich prominent genug ist. Dele Alli soll im Januar freigegeben werden, aber nur für eine Leihe erstmal. Also ich habe das Gefühl, so ganz geben die den immer noch nicht auf oder hoffen zumindest, dass der Wert nicht völlig einbricht.
Ja, ich hab vorhin einen sehr netten Tweet gelesen, wo ich mir echt gedacht habe, eigentlich ist es echt richtig. Also die Frage ist, hat er damals überperformt oder performt er jetzt gnadenlos unter? Ich glaube, das ist die große Frage, wirklich. Also ob du diesem Menschen vertrauen kannst. Es gibt ja, Ruud Gullit hat das mal, glaube ich, so zusammengefasst, Er muss jetzt mal anfangen, sich wieder auf Fußball zu konzentrieren und nicht auf sein Instagram und auf seine Werbeauftritte. Irgendwas ist dran. Ich glaube, der ist momentan so, hat so dieses Gefühl, so quasi, ich verdiene ja ganz gut, ihr passt doch, ist doch mir egal. Ihr wolltet mich nicht mehr. Warum soll ich jetzt irgendwie 100% geben? Warum soll ich jetzt irgendwie Gas geben? So wirkt das irgendwie. Also ich glaube nicht, dass der momentan voll motiviert ist, allen zu beweisen, dass er noch immer Dele Alli ist. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Ich glaube, das ist ein Einstellungsproblem bei Fußballerisch brauchen wir nicht diskutieren, hätte der alles.
Ja, glaube ich auch. Also deswegen bin ich recht klar mir darüber, dass weder noch, also der performt, wenn schon, im Moment unter, weil der ist ein großes Talent und das ist irgendwie auch schade. Also das ging ja, muss man auch sagen, da gibt es ja auch gewisse Parallelen. Bei Mourinho, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, bis zur Doku dann, All or Nothing, dass der wirklich sehr, sehr gut begonnen hat, bei Nuno Espirito Santo zunächst ja zumindest auch gebracht worden, Leistungen kann man jetzt drüber streiten, aber zumindest auch gebracht worden und unter Conte von Beginn an nicht, weil das nicht Contes Typ ist. Und ich glaube, in der Art und Weise, so wie es sich auch gibt, also wir kennen ja auch bloß die wenigen Einblicke, aber der ist ja schon so ein frecher Junge irgendwie auf eine Weise. Und ich glaube, das gepaart mit fehlender Intensität und Einstellung und dann vielleicht auch noch einer gewissen Ernsthaftigkeit, das ist überhaupt nicht Antonio Contes Ding. Aber, und ich würde jetzt nicht denken, dass Tottenham davon ausgeht, dass Conte im Jahr wieder weg ist, sondern die hoffen natürlich, dass der irgendwo anders Jesse Lingard-mäßig vielleicht sein Mojo zurückkriegt. Und das ist ihm zuzutrauen, weil der Junge ist super, super gut. Ich glaube, der Grad bei ihm ist manchmal sehr schmal zwischen der guten Arroganz, die er sein Spiel im Großen ausgezeichnet hat, dass er sich Sachen zutraut, dass er manchmal Dinge tut, die andere nicht tun. Und auf der anderen Seite wiederum dann diese Arroganz, die jetzt da ist, im Sinne von, ach komm, ich bin eigentlich gut genug, ich hab's eigentlich. Die, glaube ich, muss weg und das Verständnis dafür muss rein in den Schädel, dass er auch trotz seiner Begabung und trotz den Dingen, die man vielleicht auch nicht lernen kann, anfangen muss zu arbeiten.
Absolut. Und vor allem, was ich glaube, ist, das, was mich wirklich interessieren würde, ist, ich glaube, dass die den einfach aus dem Kader auch raus haben wollen. Dass da einfach das Thema ist, der macht Stress.
Ja, gut möglich, dass das dem so ist. Also ich würde denken, dass das Kapitel Dele Alli, also es wird einen Abnehmer finden, wenn die sich, der hat ein recht hohes Grundgehalt, aber ich würde denken, die finden einen Abnehmer und wenn es nur dann letztlich so jemand ist wie West Ham, der es einfach mal wieder probiert und wahrscheinlich wirklich was Gutes rausquetscht. Schade irgendwie, dass diese Personalie weiterhin auf diese Art und Weise diskutiert werden muss und eben nicht im positiven Sinne. Ja, das ist dann das. Und dann lass uns mal, wie angekündigt, zu einer kleinen Leistungsdelle kommen, die es gibt oder auch nicht gibt, auch wenn sie am Wochenende gewonnen haben. Der FC Chelsea macht zumindest ein paar Sorgen. Die Niederlage gegen West Ham hatten wir letzte Woche drin. Dann gab es unter der Woche in der Champions League den verpassten Gruppensieg nach einem spektakulären Unentschieden gegen Zenit. Das muss man vielleicht auch tatsächlich noch wenigstens in Klammern mitführen. Und dann gab es jetzt am Wochenende zwar einen Sieg gegen Leeds. Das kann man jetzt dann diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber auch wieder einen sehr engen Sieg und einen, der auch nur unter gewissen Mithilfen zustande gekommen ist. Also sprich zwei Strafstoßtoren von Jorginho, die ich finde, dass beide Fouls jeweils in Ordnung gingen, habe ich auch genauso kommentiert, aber trotzdem war ja die Frage, ist Chelsea, also ist das eine kleine Delle oder ist es mehr?
Ja, das ist auch da die Frage, also ich habe ja auch die jetzt ein paar Mal gehabt, gerade in der Champions League jetzt auch und also Thomas Tuchel sagt natürlich, es gibt so Probleme, dass natürlich die Eingespieltheit fehlt, weil natürlich Spieler dann plötzlich rein müssen, die nicht Stamm sind, weil eben andere wiederum verletzt sind. Und das ist das große Problem, dass du natürlich die Eingespieltheit nicht hast. Durch das aber so viele verletzt sind, musst du halt andere Spieler, wie zum Beispiel Jorginho, der mit Rückenschmerzen gespielt hat, letzte Woche, glaube ich, in der Premier League, die musst du im Spiel halten, weil du einfach keine anderen hast. Und dementsprechend fehlt dem die Dynamik, dann fehlt anderen eben die Spielpraxis, dann fehlt anderen eben dann auch die Eingespieltheit. Und so hast du eigentlich ein Team auf dem Feld, in dem immer 2, 3, 4 latent nicht wirklich bei 100% sind. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass du da momentan einfach durch musst. Die haben so viele Verletzte, natürlich Schlüsselpositionen, Ben Chilwell, der richtig gut funktioniert, ist raus. Dann haben sie, dann Timo Werner ist noch nicht bei 100% wieder, Kai Havertz ist nicht bei 100%, Romelu Lukaku ist bei weitem nicht bei 100%, Jorginho ist aktuell nicht bei 100%, N'Golo Kanté fehlt. Ja, und so hast du immer irgendwie das Problem, dass du zwei, drei auf dem Feld hast, die nicht bei 100% sind. Großes Problem ist, das haben wir auch gesagt, ich glaube gegen Burnley, wann war das? 9. Spieltag, 10. Spieltag haben die das erste Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert. Was die momentan kassieren, ist einfach viel zu viel. Du kassierst gegen Zenit St. Petersburg, du kassierst jetzt am Wochenende gegen Leeds. Diese Tuchel-Defensive, die ja mal wirklich das Benchmark oder überhaupt war in der Premier League, vielleicht sogar im europäischen Fußball, das hast du nicht mehr, sondern du bist jetzt wieder offen und musst dann einfach hoffen, dass auf der anderen Seite die Stürmer genug erzielen. Was, und das müssen wir ja auch, eigentlich immer das Problem war, dass sie eben nie richtig gerollt sind. Das ist halt das große Ding. Also in der Tendenz ist Chelsea ja eher ein 1-0-Club als ein 3-2-Club. Und auch gerade unter Tuchel. Und das ist, glaube ich, eben der Punkt, das ist momentan, glaube ich, so die ganz kurze Erklärung, warum es nicht läuft. Viele Verletzungen, viele noch nicht bei 100%, nicht eingespielt. Dazu dann eben natürlich logischerweise der ein oder andere defensive Fehler. Die Konzentration, die nicht bei 100% ist. Die vielen Spiele, die Mannschaft runterziehen. Wenige Spieler, die viele Spiele machen müssen in kurzer Zeit. Und dann kann das eben so kommen, wenn du dann auch nicht bei 100% bist als Spieler.
Ich kaufe ihm das nicht ab. Also ja, das ist schon klar, und dann sind auch Leute aus einer extremen Form rausgebremst worden, wie Ben Chilwell, was wirklich super, super wehtut natürlich. Und Marcos Alonso schafft natürlich auch eine offensiv-defensive Disbalance. Das ist ja auch überhaupt gar keine Frage. Und hier und da, das war ja auch wieder so, spielt er auch echt dumm faul. Aber das ist eher der Punkt. Und da würde ich eher hinwollen. Also sie haben ja öfter mal gewechselt und die Organisation war trotzdem gut. Und das war ja die Stärke dieser Mannschaft, dass egal wer gespielt hat, die Drills ziemlich gleich gelaufen sind, also ziemlich dasselbe waren. Sondern die haben Phasen drin in ihrem Spiel und das kannte ich so bislang nicht. Und jetzt ist ja fast ein Jahr Amtszeit dann da, also immer noch 10 Monate oder so irgendwas, aber das kannte ich so bisher nicht, in denen sie wirklich mal 5 bis 10 Minuten konzentrativ verschwinden. Und es braucht dann einen Antonio Rüdiger, der, glaube ich, das auch sogar ganz gut spürt und dann einfach mal eine Energieaktion bringt, um die vollständig aufzuwecken. Und so ähnlich ist es ja auch durchgeklungen auf der Pressekonferenz, dass Tuchel meinte, im Moment ist es manchmal Durchschnitt. Nicht immer, nicht permanent, aber manchmal Durchschnitt und wir dürfen uns Durchschnitt nicht erlauben. Die Phase ist vielleicht auch nachvollziehbar und ganz normal, auch gerade inmitten von so vielen Spielen, wo dann einiges verschwimmt miteinander, aber das fällt schon auf. Also wohingegen Leeds ganz lange fehlerlos war, hat Chelsea viele von diesen einfachen Abspielen. Und das würde ich nicht darauf schließen wollen, dass die nicht miteinander oder so oder das Einzelne fehlen, das wäre mir zu billig, sondern das ist wirklich, glaube ich, eine Aufmerksamkeitsfrage in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, dass Tuchel gar nicht beleidigt ist, dass das gerade so ist, weil lieber in der Phase und du kommst aber trotzdem mit Ergebnissen halbwegs davon. Ich meine, so wie es jetzt insbesondere lief mit der Champions League Auslosung gegen Lille, mein Gott, also das ist ja weniger als ein blaues Auge, was sie da davon genommen haben, sondern ich habe das Gefühl, das tut ihm ganz gut, dass der nach einem Jahr, wo er nichts zu beanstanden hatte, weil ja alles, also minus jetzt vielleicht dem kompletten Saisonende dann in der Premier League, wo sie hinten raus ja fast noch alles verspielt hätten, aber dann ja wiederum sowieso wäre das ja egal gewesen, aber ansonsten konnte der ja noch nie die disziplinarische Seite seiner zeigen, die er hat, und einfach mal öffentlich fordern, ey, wir müssen jetzt konzentriert bleiben. Und das hat er auch in den Interviews, also so bilde ich es mir wenigstens ein, keine Ahnung, aber so bilde ich es mir ein, dass er das länger ausgeschlachtet hat, das Thema, als er hätte müssen. Also er hätte es abmoderieren können, so wie du es eben sagst, mit gewissen Personalien. Ich glaube, der denkt sich aber, super, dann kann ich jetzt endlich mal sagen, ey, wir müssen in den Situationen wieder schärfer sein, beim defensiven Umschalten wieder schärfer sein. Wenn die Außenverteidiger, wenn der eine nach innen geht, dann muss der andere zumindest dafür sorgen, dass unsere Restverteidigung da ist. Marcos Alonso ist in den Punkten totaler Ausfall und das heißt aber zeitgleich, dass Reece James auf der anderen Seite der defensivere Part sein müsste, weil Alonso wirst du es nicht mehr beibringen, deswegen hat er auch nicht mehr gespielt.
Ja, aber James Stärke war es ja auch noch nie.
Nee, was, genau das meine ich aber damit. Also wenn der jetzt auch noch, also wenn das schon dann dein defensiver Anker ist, und das ganz ehrlich, das ist so leicht das jetzt klingen mag, das war ganz oft Identifikation des Problems gegen Leeds. Wenn die nämlich mal schnell umgeschaltet haben, die haben nichts anderes gemacht. Die haben gar nichts anderes gemacht, als schnell umgeschaltet. Und dann natürlich haben die ein paar Leute mit Tempo, Daniel James oder Rafinha oder so. Aber das war's. Das alleine war's, die Unkonzentriertheit. Und er will jetzt logischerweise nicht einzelne Spieler ankarren, schon gar nicht Reece James, der in optimaler Verfassung ist, rein offensiv betrachtet. Aber das tut weh. Und das sind dann auch die Punkte, wo er dann, oder aus denen heraus, ich verstehe, dann spielt plötzlich wieder ein Azpilicueta. hat einen Grund. Und das ist der Grund. Also ich glaube, die müssen echt aufpassen und Tuchel wird es jetzt nutzen, um denen zu verschiedenen Zeitpunkten auch per Video-Scouting vorzuführen, ey, wenn ihr das gemacht hättet, wäre es gut und dann werden die irgendwann wieder in den alten Automatismus zurückfallen. Also kurzum, die sind ein bisschen vom Plan abgewichen, die Organisation ist einfach nicht mehr so straff, wie sie mal war. Aber ich halte das für gut, dass das jetzt gerade passiert.
Ja, also mir ging es ziemlich gut. Ich meine, das waren natürlich auch viele, viele Wechsel drin, aber da ist mir aufgefallen, dass einfach auch so diese Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen einfach gar nicht mehr da ist. Also weder offensiv noch defensiv. Man hat nicht das Gefühl, dass der eine weiß, was der andere hat und der andere baut auf dem anderen auf, sondern es wirkte eher so, das Mittelfeld ist das Mittelfeld, die Abwehr ist die Abwehr und der Angriff ist der Angriff. Und das waren riesen Lücken dazwischen. Und jetzt kann man sagen, ja, gegen Zenit, die waren ja eh schon weiter quasi, ging ja nur noch um den Gruppensieg in Anführungszeichen, wäre auch wurscht gewesen, wenn. Aber das ist halt schon der Punkt, dass man eben sagen muss, das hat mir, das ist mir schon aufgefallen, dass sich dieses Kompakte, was Manchester, ja, das ist ja schon, was Chelsea da immer hatte, dass das mir aufgefallen, dass das nicht mehr da war. Also dieser ganzheitliche Ansatz, den habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht eben aus den Gründen, die du sagst, vielleicht aus Gründen, den Tuchel, vielleicht auch eine Mischung aus allem. Er hat schon immer mal wieder in Spielen dann auch so ein bisschen angezählt, so quasi, das können wir so nicht mehr machen, das wird uns irgendwann mal zum Verhängnis werden. Jetzt ist es genauso gekommen, jetzt sind sie in einer Phase, in der sie vermeintlich schwach sind, ja, für deren Verhältnisse, weil man sie haben wieder gewonnen, aber es läuft ja nicht so wie zuvor, das muss man schon sagen. Und da, glaube ich, merkt man schon, dass er nicht hundertprozentig zufrieden ist. Man merkt, dass eigentlich keiner richtig zufrieden ist in diesem Club momentan. Und dass, wie du sagst, es ihm ganz gut passt, vielleicht auch da. Frage ist für mich nur, wir kennen Thomas Tuchel aus Deutschland. Die Frage ist für mich, ehrlich gesagt, wie die Mannschaft damit umgeht. Weil sie haben jetzt gemerkt, es geht eigentlich alles bergauf und der kann vielleicht mit Sicherheit auch mal stechen, aber er hat es eigentlich selten getan, weil er es nicht so gebraucht hat. Wir wissen, wie Tuchel sticht und wie sehr die Mannschaft diese Stiche verarbeitet. Das ist das, was mich interessiert. Ob das Wunden reißt, ob die sagen, boah, was ist mit dem jetzt auf einmal los? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der den Ton mal erhöhen wird, die Schlagzeilen mal erhöhen wird in seinen Ansagen. Und dann bin ich gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Ob die sagt, der Trainer hat recht, oder ob die sagen, was will er denn jetzt auf einmal? Weil das hat man ja auch gehört bei Lampard, wenn der mal lauter geworden ist, war das der Mannschaft mehr oder minder egal. Oder die haben gesagt, was will er eigentlich? Was soll jetzt das auf einmal? Und da bin ich gespannt, ob Tuchel dort die richtige Balance findet in kritisieren und vielleicht dann auch mal nicht übertreiben, wie man es ihm ja manchmal nachsagt, so im Volksmund.
Er hat, glaube ich, einen großen Vorteil. Die Mannschaft hat schon gesehen, wenn wir dem folgen, sind wir erfolgreich. Und das ist der fette Vorteil Nummer eins. Und der zweite ist, dass es gibt in der Mannschaft, das ist ja qua Standing nicht möglich gewesen, es gibt in der Mannschaft so jemanden wie Antonio Rüdiger, der positive Zeichen setzt, also der im wahrsten Sinne mitreißt. Ich mag das gar nicht immer so auf das Stammtischniveau runterziehen, aber das war derjenige, der sich wirklich gegen Leeds stark gewehrt hat. Und das war sichtbar, dass der sich selbst in so einen Hulk Hogan-Modus gespielt hat, wo er dann aufgestanden ist und plötzlich war der unverwundbar. Und die anderen haben sich gedacht, ja, okay, stimmt eigentlich, klar, es läuft so. Und ich glaube, dass ein Mason Mount gewachsen ist in der ganzen Zeit, auch was so als Führungsspieler und so betrifft. Also es gibt Spieler, die, und ich meine jetzt, also ich will jetzt nicht die Führungsspielerdebatte aufmachen, dass sich einer hinstellt und sagt, wir müssen oder so, sondern ich meine jetzt wirklich auf dem Feld, Mount geht her in solchen Situationen und nimmt das Spiel. Der fängt an, Bälle zu fordern, die er vielleicht sonst nicht fordern würde und merkt, ich muss jetzt mehr verteilen, ich muss mehr ordnen. Und sowas tut einer Mannschaft ja immer wahnsinnig gut. Und Jorginho ist ja eh für solche Sachen immer da, den kann man eh immer brauchen. Und ich glaube, das ist der fette Vorteil, dass die Mannschaft in dem Jahr, immer noch keins, aber in dem knappen Jahr unter Thomas Tuchel gewachsen ist. Und jeder Einzelne für sich und die Strukturen innerhalb der Truppe und dass die für sich auch resilient genug sind, das jetzt loszuwerden. Und deswegen habe ich überhaupt keine Sorge. Also das Niveau, über das wir jetzt hier reden, da ganz vorne drin, ist so unglaublich hoch, dass jeder Verein, die City und Liverpool auf andere Arten und Weisen, aber jeder hatte an dem Wochenende seine Probleme, zu was zu kommen. Sind es dann aus unterschiedlichen Gründen, hat es geklappt. Aber das Niveau ist exorbitant hoch. Vergesst das, in irgendeiner anderen Liga zu finden. Und dass das irgendwann, wenn es so weitergeht jetzt in dieser Form Chelseas, dann wird es eng. Mhm. Aber nochmal, wir reden über ein unfassbares Niveau, trotz und alledem. Also so ein Spiel gegen ein, nochmal, auch das, starkes Leeds, die mit ihrer Manndeckung auf fieseste, also die Art und Weise, Modernität des Fußballs mit komplett alten, archaischen Dingen verquickt haben und mir super viel Spaß gemacht haben. Und Rafinha ist einfach eine brutale Waffe vorne drin und dann gehen gewisse Dinge, laufen einfach auch noch und Alonso spielt mit. Ist jetzt auch kein ganz schlechter Gegner, aber Niveau ist hoch und da muss Chelsea schon aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verpassen, weil bei City mache ich mir gar keine Sorgen, dass die in irgendeiner Weise nochmal einbrechen. Und Liverpool gibt auch keinen Anlass im Moment dazu.
Ja, also absolut, bin ich absolut deiner Meinung.
Jetzt müssen wir etwas improvisieren, weil die Aubameyang-Meldung uns natürlich dazwischen gekommen ist, unseren normalen Plan, was gesetzte Themen betrifft, durchzuziehen. Deswegen würde ich vielleicht dazu übergehen, das eine große Thema, das wir noch haben, nicht in kompletter Schnelligkeit durchzuziehen, sondern das würden wir wahrscheinlich dann nochmal auf ein paar andere Tage legen, wo wir vielleicht etwas mehr Zeit haben. Deshalb vielleicht die Einführung, das machen wir jetzt einfach alles so spontan, weil die Zeit einfach fortgeschritten ist, vielleicht die Einführung einer Kategorie, die Leute noch nicht kennen, die jetzt über oder seit wir bei Sky sind, erst dazugekommen sind, die wir aber schon immer mal wieder eingestreut haben, wenn es die Zeit erlaubt hat. Wir haben eine Kategorie namens Players to Watch und da stellt in der Regel jeder von uns einen Spieler vor, der aus unterschiedlichen Gründen gerade in den Nachrichten ist oder eben auch nicht. Und in dem Fall ist es einmal jemand, der gut in Form ist, vieles trägt und einmal im klassischen Sinne ein junges Talent. Vielleicht legst du einfach mal los mit deinem Spieler, stellst den vor und wir schätzen den dann ein wenig ein und dessen Werdegang und vielleicht auch noch, wie weit es noch gehen kann oder ob das alles von großer Dauer ist.
Ja, also ich habe mich für Emmanuel Dennis entschieden, weil ich glaube, dass es einfach mal verdient hat, auch genannt zu werden, der irgendwie unterm Radar lange geschwommen ist und der natürlich auch schon oft kritisiert worden ist. Momentan bei Watford aktiv, hat jetzt in 15 Spielen 7 Tore, 5 Vorlagen. Vorm Spieltag, glaube ich, war es so, dass nur Mo Salah mehr Torbeteiligung hatte als er, wenn mich alles täuscht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das noch so der Fall ist. Aber das ist schon bahnbrechend, finde ich. Allein schon mal 4 Tore in den letzten 5 Spielen. Dazu noch 2 Vorlagen gegen Manchester United. Also das ist wirklich jemand, der richtig Spaß macht, der bei einem abstiegsbedrohten Team richtig performt und zwar wirklich quasi wie gemacht für die Premier League aussieht und dieses Niveau dieses Teams so hoch hebt, wo alle sagten vor der Saison noch, die Offensive sei quasi nicht Premier League tauglich, ist er einer, der momentan so aussieht, als wäre einer der besten Spieler der Liga, sage ich bewusst so, weil es echt, also der macht wirklich viel, viel richtig momentan, mit der richtigen Dynamik, mit dem richtigen Tempo, mit der richtigen Aggressivität auch nach hinten. Also das macht mir momentan sehr, sehr viel Spaß. Dann muss natürlich immer dieses wunderschöne Zitat dann kommen von Horst Held, der gesagt hat, also bei Köln ihn ausgeliehen hat, er entschuldigt sich für diesen Transfer. Ich habe das letztens in einem Spiel gesagt, muss es auf großer Bühne hier nochmal sagen, der muss sich nicht entschuldigen dafür, dass er diesen Spieler geholt hat. Er muss sich dafür entschuldigen, dass er das nicht rausgeholt hat, was Emmanuel Dennis kann. Dafür muss man sich entschuldigen in Köln und nicht das, weil das ist ein Fußballer, der hat alles, der ist nicht einfach, das ist klar, aber wenn du den laufen lässt, so wie es Ranieri jetzt momentan tut, glaube ich, dann sieht man, was dieser Spieler zu leisten imstande ist und das ist ein herausragendes Talent und das war er immer, das haben wir auch in der Champions League ja schon gesehen, ich erinnere an dieses Spiel gegen Real Madrid, das ist ein unfassbarer Fußballer, der so viel geben kann, man muss den, glaube ich, halt richtig anpacken, der ist sicherlich nicht ganz einfach, gibt ja auch die Geschichte, dass er doch bei Brügge aus dem Kader geworfen worden ist, weil er sich in den Bus setzen wollte, auf seinem Platz aber jemand gesessen ist, er den angebrüllt hat, dann haben sie ihn rausgeschmissen aus dem Bus. Also ich glaube, der ist sicherlich nicht ganz einfach, der Kamerad, aber man sieht, was er zu leisten imstande ist und deswegen ist das mein Player to watch, weil auch so einer, so ein Spieler auf zweitem Bildungsweg, es verdient hat, mal genannt zu werden und die Zahlen, über die brauchen wir nicht reden. Ja, natürlich auch 6 gelbe Karten, der ist immer mal auch anfällig für, ich glaube auch mit die meisten Fouls der Liga so, der ist auch mal anfällig für solche Dinge, aber wenn du den laufen lässt, auf jeden Fall jemand, der es verdient hat, ein Player to watch zu sein.
Das ist halt Sheldon Cooper der Premier League sozusagen.
Also. Ja, so intelligent würde ich jetzt nicht, weiß ich nicht genau, wo das ist, aber ja, so ist das.
Also ist natürlich ein guter Techniker. Ich finde schon auch, dass der, den musst du dir leisten auf eine Weise. Also guter Techniker, natürlich im Tempo, ein guter Dribbler auch, durchaus auch auf eine Weise effizient, aber geht natürlich schon immer her und versucht sich, so gut es geht, auch im 1 gegen 1 dann raus zu manövrieren. Also das ist das, was mir nicht so gefällt, dass der dann oft sehr, wie soll man sagen, ja, eigennützig spielt, dann auch selbst schnell den Abschluss sucht, also jetzt nicht besonders extrem ins Positionsspiel eingebunden ist. Der schließt auch beidfüßig ab, das ist wiederum sein Vorteil, aber er ist jetzt nicht so eingebunden in dem Sinne und nutzt auch manchmal seine Schnelligkeit, die er auch durchaus hat, also eine gewisse Dynamik vor allen Dingen, nutzt er auch oft nicht so aus, sich in Dienst der Mannschaft zu stellen und zum Beispiel den tiefen Lauf anzubieten, sondern er wartet auf den Ball einen Fuß und fängt dann an zu dribbeln. Da könnte er, glaube ich, noch mehr machen. Und das ist auch der Grund, warum dann einige an der Persönlichkeit gescheitert sind, denke ich zumindest, weil er manche Dinge einfach nicht macht, die er machen müsste. Und das ist das, was mir dann bei dem jetzt nicht so sehr gefällt. Aber der könnte zum Beispiel, der hätte viel, viel mehr Übersicht und hätte viel, viel mehr Können, um manchmal auch einen tödlichen Pass zu spielen. Den spielt er aber gar nicht, weil er zunächst an sich selbst denkt. Und das sind die Dinge, die mir nicht so an dem gefallen. Und das ist auch der Grund, warum er nur in Anführungszeichen bei Watford spielt und die letzten Stationen halt nicht so waren, wie man es damals 2019 eben nach diesem Auftritt im Bernabeu gedacht hat. Weil die Anlagen sind ja da, dass das ein quasi Aubameyang wird, sozusagen. Die sind ja da. Und das finde ich immer noch ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ist er eine der positiven Entdeckungen in dieser Saison. Der kam ja auch inmitten dieser ganzen Ramschkäufe bei Watford rein, wo viele gesagt haben, naja gut, die haben gar kein Geld, die müssen jetzt irgendwelche Spieler auspacken. Und der hat von Beginn an mit Saar vor allen Dingen auch sehr, sehr gut funktioniert. Also das war ja nie einer der Gründe, warum Watford da unten drin steht, sondern der war im Gegenteil einer, von dem man gewusst hat, okay, mit dem mag das funktionieren, der mag strapazierfähig sein, aber sind leider die Sachen, die ich nicht so gerne an dem mag. Ich habe mir, wie gesagt, ein klassisches Talent ausgesucht und habe jemanden genommen, der vielleicht auch vom Einfluss Steven Gerrards dann profitieren wird, hoffentlich zumindest. Jacob Ramsey mit Namen. Noch ein ganz, ganz junger Spieler, U21-Nationalspieler Englands, würde ich jetzt normalerweise nicht erwähnen, aber da ist er gerade wirklich überragend unterwegs gewesen jetzt in der letzten Länderspielpause im November und spielt unter Gerrard Stamm. Meistens im zentralen Dreier-Mittelfeld, neben McGinn und Nakamba ist er mir am liebsten. Die Schwierigkeit ist, dass wenn Douglas Luiz zurückkommt, dann muss natürlich Gerrard in irgendeiner Weise umbauen. Gegen Liverpool hat er ihn jetzt auf rechts außen gebracht. Das hat ehrlicherweise nicht funktioniert, aber grundsätzlich ein Typ, der fast schon gar keine Schwächen hat in dem Alter, was an sich gar nicht geht. Also hat einen guten Körper, sorgt für gute Balance, ist durchaus konzentriert in defensiven Phasen, der kann echt auch gut das Pressing auslösen und der hat auch manche Situationen, in denen er wirklich ordentlich drauf geht, Bälle gewinnt, dann auch wieder welche, wo ich denke, boah, wäre jetzt schon noch besser, wenn er etwas konzentriert gewesen wäre, super, Zug zum Tor, ein Gespür für Pässe, für Läufe vor allen Dingen, also Strafraumbesetzung ganz hervorragend und okay im Zweikampf. Also da würde ich mir grundsätzlich noch ein paar Kilo mehr wünschen und vielleicht auch noch etwas mehr Kondition am Ende, weil er wird immer ausgewechselt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das daran liegt, aber würde ich mal davon ausgehen, dass das dem durchaus auch so ist. Nichtsdestotrotz ein Spieler, der, also ich würde jetzt nicht denken, dass der komplett in die Weltklasse aufsteigt, das würde ich nicht denken, aber dass wir den irgendwann mal als fünften Mann in der Nationalmannschaft sehen, könnte ich mir denken. Also die Konkurrenz ist da und die ist auch krass, aber ich würde denken, dass das im Idealfall eine so quasi eine James Ward-Prowse-Karriere wird. So.
Ja, also ich habe ihn letztes Jahr schon ein paar Mal gesehen und kommentiert bei Aston Villa. Ich muss sagen, da war er, also ich habe immer die Anlagen gesehen, dass der eigentlich alles hätte, weil er ist ja eine gewisse Dynamik, hat eine gewisse Leichtfüßigkeit, er hat gute Laufwege, ist echt ein intelligenter Kerl, das merkst du, wie er sich bewegt. Aber ich hatte immer das Gefühl, das habe ich dir damals auch mal gesagt und so, dass der eigentlich alles hätte, aber was mir gefehlt hat, ist, ich glaube, der war im Kopf schon war mir zu alt schon. Also der hat irgendwie sich diese jugendliche Frechheit, diese Leichtigkeit, die hat er irgendwie nicht gezeigt, sondern es war irgendwie schon immer so, der wollte versuchen, so der Sachliche zu sein und dadurch hat er sich selbst seine Stärken beraubt, die er schon hat, weil er ist ja einfach schon ein dynamischer Typ und er könnte eigentlich weit mehr machen. und er war irgendwie nicht frech genug, er hat sich nicht genug getraut, so hatte ich das Gefühl. Du hast immer gesehen, er könnte, aber er traut sich nicht so, und dann ist er irgendwie so ein bisschen bei Note 6,5 irgendwie stecken geblieben und hat seine Stärken nicht so ausspielen können. In dieser Saison, finde ich, merkt man das mehr, dass er, ich habe das auch in den ersten Spielen gleich gesehen, so, hey, das ist ein ganz anderer Jacob Ramsey, der geht mal mit rein, der sucht den Abschluss, der geht mit, der geht durch, der schiebt durch, der traut sich auch mal was zu machen, der ist sicherer geworden, und das, glaube ich, ist das, was ihm eben hilft, dass er jetzt eben nicht einfach nur noch ein junger Spieler ist, der reingeschoben wird, sondern dass er merkt, dieses Selbstvertrauen, hier setzt jemand auf mich, war ja unter Dean Smith genau schon so, hier setzt jemand auf mich und ich kann jetzt hier wirklich spielen und bin nicht einfach nur jemand, der mal 3 Wochen spielen darf, weil andere fehlen, weil Sanson zum Beispiel eben verletzt ist oder sowas in die Richtung, oder weil Barkley momentan nicht in Topform ist, sondern ich darf wirklich jetzt spielen. Und das merkt man ihm an, dass er sich jetzt mehr traut, er sucht mehr den Abschluss, geht mehr mit rein. Ich finde, der Abschluss ist nicht gut, also das ist jemand, der also teilweise wirklich Bälle dann auch wild nicht trifft, weil ihm, glaube ich, da die Übersicht, die Ruhe fehlt, ist auch nicht seine Position, aber er bringt sich schon in gute Situationen, die nutzt er nicht gut genug aus, finde ich, da kann er noch mehr machen, noch mehr draufpacken, diese Abgezocktheit, aber die wird kommen, und dann ist das wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, gibt ja noch sein Bruder, Aaron Ramsey ist ja dann auch im Club noch, gibt ja ein paar andere noch Junge, die noch nachkommen eben, genau, also die haben schon eine sehr, sehr gute Jugendabteilung, glaube ich, sind auch FA Cup Sieger geworden letzte Saison, also das ist eine gute Jugendarbeit, die da gerade betrieben wird, auch mit Louis Barry, auf den ich mich sehr freue, dem ich wünschen würde, dass er es packt. Und das freut mich wirklich sehr für diese Mannschaft, für diesen Club, dass die das haben. Und es freut mich auch für Ramsey, weil der wirklich, das merkt man dem an, so wie der sich bewegt, wie der die Mitspieler ansieht und so. Das ist, glaube ich, ein guter Kerl. Und den willst du in deinem Team haben. Und der wird mit Sicherheit ein guter Premier League-Spieler, überdurchschnittlicher Premier League-Spieler werden, wenn er es nicht jetzt schon ist. Also der hilft einer Mannschaft jetzt schon. Aber er brauchte halt dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in sich selbst, auch dieses Vertrauen des Trainers, dieses Zutrauen in den eigenen Fähigkeiten und ein bisschen Erfahrung natürlich auch in der Premier League, klar. Und dann hat man jetzt gemerkt, das ist ein ganz anderer Jacob Ramsey, und so tut er diesem Club sehr, sehr gut.
Das ist erstaunlich, also ich weiß ja immer nicht, wie weit man das machen kann, dass man sagen kann, okay, Steven Gerrard war zentraler Mittelfeldspieler, jetzt kommt er dahin, sucht sich einen zentralen Mittelfeldspieler, dem er vertraut, und bringt ihn dann alles bei. So wird es ja wahrscheinlich nicht laufen, sondern der wird ja eher einen ganzheitlicheren Ansatz haben. Aber, und das ist mir schon aufgefallen, wenn man das nochmal vergleicht, die große Stärke von Jacob Ramsey antizipiert müsste ja sein, dass der aufdreht und dann mit Tempo auf die Abwehrkette zuläuft. Das müsste er haben. Und der Fernschuss ist an sich gut, wenn man sich den anschaut. Der bringt ihn noch nicht in dem Tempo weg, aber an sich ist der gut. Und irgendwie meine ich da, klarere Aktionen zu sehen, seit Steven Gerrard da ist. Vielleicht interpretiere ich es auch über, vielleicht ist es auch eine ganz normale Entwicklung, dass weiß ich nicht, eines Tages das sowieso klar war, dass der diesen Schritt machen würde, weil das Talent eben da ist, aber seit Gerrard da ist, fällt mir das im Besonderen auf. Das Liverpool-Spiel auf rechts außen, das passt einfach auch nicht, das war, nehme ich an, eine defensive Maßnahme. Ich habe mich mit dem Spiel, weil ich parallel selber im Einsatz war, jetzt auch nicht beschäftigt, aber ich würde mal denken, dass Gerrard sich gedacht hat, ich gehe beim rechts außen, weil ja Young auf der Gegenseite gespielt hat, gehe ich erst einmal auf defensivere Dinge und versuche dann Pressing auslösen zu lassen, also sprich, ich habe einen Pressing-Zehner dabei sozusagen. Das ist vermutlich die Idee dahinter, ohne das jetzt zu wissen. Das hat nicht funktioniert, okay, aber ansonsten ist wenn man sich mal überlegt, du hast ja auch schon gesagt, der spielt ja jetzt seit einem guten Jahr, ist ja im Dunstkreis erste Mannschaft. Was der jetzt allein schon in dem jungen Alter an Erfahrung mitgenommen hat, ist golden. Für jemanden, der sowieso Dinge schnell abzuspeichern scheint. Also super Sache, und ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Ich würde bei FIFA 22, wenn man das immer nennt als Potenzial, das ist ja für die allermeisten wahrscheinlich ein ganz guter Gradmesser. Das ist das Problem. Ich würde denken, bei 85 ist Ende. Ja. Also das ist für mich auch immer so die Grenze im 84. Spiel, wo ich denke, alles ab 86 ist dann die absolute Elite, 90 ist dann wirklich Weltspitze, aber ich glaube, den Schritt packt er nicht. Das glaube ich nicht. Aber nee. Darunter, und wäre ja für Aston Villa auf dem Niveau als Stammspieler überragend, so jemanden aus der eigenen Jugend rausgebracht zu haben, und den könnte man notfalls auch mal für viel Geld vielleicht weiterverkaufen. Aber schauen wir mal, was Steven Gerrard mit dem macht. So, das ist das Ende für heute. Gute Stunde sind wir jetzt wieder für euch schon mit dabei gewesen. Es geht ja jetzt ab in die englische Woche. Genießt die ganz gerne auf Sky Sport, kriegt ihr das volle Programm. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch, glaube ich sogar. Ne?
Absolut.
Und dann geht es ja auch schon wieder Samstag, Sonntag weiter. Und in der Weihnachtsphase, muss man eh niemandem sagen, da wird es ja sowieso richtig nett.
Absolut, absolut. Boxing Day auch wieder ganz viel. Um die Weihnachten, danach dann um zwischen Boxing Day oder zwischen Weihnachten und Neujahr auch alles Mögliche wieder anspielen. Wir haben unsere Dienstpläne schon. Wir sind fett im Einsatz. Also ihr werdet uns nicht los. Und der Podcast kommt natürlich jetzt auch jede Woche. Auch da natürlich alles dazu. Also ihr werdet uns nicht los. Und ich glaube, das ist auch gut so. Dementsprechend, ja, viel Spaß mit der Folge und bleibt gesund und bis bald.